Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Mama-Fürsorge-Folge für dieses Jahr.
Genau.
Es ist der 30.12., wenn diese Folge rauskommt. Und zur Feier des Jahresabschlusses machen Michelle und ich eine Folge mal wieder zu zweit. Das haben wir gar nicht mehr so oft, weil wir dachten, wir werfen ein paar Mythen über den Haufen rund um psychische Erkrankungen, um deren Behandlung, damit wir ohne diese komischen Vorstellungen im Kopf gemeinsam ins neue Jahr starten können. Hi Michelle.
Hi. Ja, genau, ich finde das auch ganz wichtig und für alle, die auf ihrem Neujahrsvorsatz drauf haben, ich gehe jetzt mal meine Probleme vielleicht an oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder so. Da wollen wir den Rucksack an Vorurteilen gegen psychische Erkrankungen und Behandlung derer etwas kleiner machen, indem wir uns heute mal die Mythen genauer anschauen und die Vorurteile, die wirklich in vielen, vielen Köpfen noch vorherrschen, wenn man rund um psychische Erkrankungen fragt. Welchen möchtest du zuerst anschauen?
Wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gesprochen, was wir so machen wollen. Und ich finde gleich zum Einstieg, glaube ich, ganz gut so, man muss sich nur zusammenreißen, dann wird es schon besser. Weil man das einfach so oft noch liest, ne? Also immer wieder, wenn man über psychische Erkrankungen und wenn Mütter da über Erschöpfung sprechen, dann so, ja, das ist ja alles eine Frage des Mindsets.
Mhm, ne? Genau.
Geh doch mal eine Runde spazieren.
Lach steh doch einfach mal auf.
Ja, ja. Ne? Kuschel doch, was habe ich letztens gelesen? Kuschel halt einfach mal dein Kind, dann geht's dir sicher besser. Wow. Wenn die dich nerven und du das nicht mehr schaffst und alles zu viel ist, dann kuschel doch, dann ist alles wieder gut. Und ich dachte so, ja, nee. Das war echt hardcore.
Ja, ja, es entspricht tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen einfach der deutschsprachigen Einstellung. Man muss ja nur wollen. Ach so, wir haben ja auch, das hatten wir auch in der Folge mit Chelsea Dehner, dieses, wer arbeiten will, der kann schon arbeiten. Man findet immer irgendwas oder man muss ja einfach nur wollen. Und das zieht sich bei uns durch alles ein bisschen durch. Also irgendwie ist man immer auch selbst verantwortlich für alles. Und bei den psychischen Krankheiten ist es wirklich ein richtiges Geschwür an Annahmen rund um das Mindset. Also du musst nur positiv denken. Dann wirst du nicht depressiv oder dann bekämpfst du die Depression und du musst dich deinen Ängsten nur stellen, dann wird die Angststörung schon zurückgehen. Also so, das ist zum einen ist es Blödsinn, also es ist einfach nicht richtig. Zum anderen ist es auch wirklich ganz, ganz unfair den Menschen gegenüber, die unter solchen Symptomen und Syndromen leiden, weil ihnen da damit quasi auch die Schuld am Zustand gegeben wird oder beziehungsweise an der Nichtveränderung des Zustands, weil du ja einfach nicht spazieren gehst oder nicht aus dem Bett kommst oder eben dich der Angst nicht stellst oder ja, wenn du negative Gedanken hast, dann denk doch an was Positives.
Ja. Reiß dich doch mal zusammen.
Genau, reiß dich einfach mal zusammen. Ja. Und das ist unfassbar unfair für die Personen, die unter wirklich psychischen Erkrankungen leiden. Dass sie dann auch eben zum Beispiel faul sind oder einfach chaotisch, jetzt auch bei zum Beispiel Personen mit ADHS oder so. Die geben sich einfach nur nicht genügend Mühe, die sind einfach nur faul. Und solche Vorurteile. Und es macht halt auch so, es macht die Schuldthematik bei den Personen auf und infolgedessen auch, dass sie sich eben auch viel länger keine Behandlung suchen, weil sie ja eben vom Umfeld gesagt bekommen und auch eingetrichtert haben, dass sie ja nur, also dass sie selber damit klarkommen müssen, dass sie ja nur was ändern müssen, dass es dann wieder funktioniert.
Dass sie es nur nicht so gut machen wie die anderen, ne? Die kriegen es besser hin.
Genau, sie kriegen es einfach nicht hin, sie versagen, in Anführungsstrichen bitte. Also alles, was ich bisher gesagt habe, waren alles diese Vorurteile. Nicht meine Meinung und auch nicht Stand der Wissenschaft. So, nur dass das gleich klargestellt ist. Tatsächlich ist es ja so, für psychische Erkrankungen gibt es unterschiedliche Entstehungsmodelle, aber relativ gut belegt ist, sind Entstehungsmodelle, die ein Zusammenwirken von biologischen Merkmalen, also wie zum Beispiel den genetischen Faktoren hat und den sozialen Faktoren. Also wir bringen, viele von uns bringen schon eine gewisse Prädisposition mit, sagt man. Also das heißt irgendwie, wie bestimmte Temperamente oder eben die bestimmten Gene, die schon so aktiviert sind, dass wir verletzlicher sind auf einer gewissen Basis. Also zum Beispiel eben für stressanfälliger sind. Ja, da gibt es ja auch schon Nachweise dafür, dass es sich über Generationen weiter vererben kann, dass man zum Beispiel neurologisch stressanfällig ist. So. Also jemand, der das von seiner Vorgeneration, von den Kriegsgenerationen mitbekommen hat, diese transgenerative Vererbung von einer Stressanfälligkeit zum Beispiel, dem kann man ja wirklich nicht dann sagen, das ist dein Mindset. Sondern der ist dann schon vulnerabel auf dem Gebiet, sagt man, also verletzlicher. Sein Hirn ist da dafür oder deren Hirn ist dafür schon dann besonders anfällig und reagiert sehr, sehr schnell auf Stress. Oder auf Angstreize zum Beispiel.
Vergleichbar vielleicht, wenn man sagt, man neigt familiär zu hohem Cholesterin. Und wenn man ganz dann genau auch noch immer nur cholesterinreich isst oder so, ne? dann hat man einfach, obwohl man das Gleiche isst wie der Nachbar, aber man hat eben, ist da verletzlicher und hat dann eher Probleme. Ne? Also genau. Ich finde immer die Analogien zu körperlichen Krankheiten ganz hilfreich, weil die haben wir einfach verstanden.
Ja. Ganz genau. Ja, also so hat man dann auch für eine psychische Erkrankung eine Vorbelastung wie für andere körperliche Krankheiten, für die schon eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft besteht. Das heißt, ein Krankheitsfaktor kann eben hier liegen, also schon auf der genetischen Ebene, auf der Entwicklungsebene, auf der neurologischen Ebene, wie unser Hirn sich auch in der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit entwickelt hat, was für Einflüsse da waren. Das ist dann schon quasi der zweite Einflussfaktor auf die psychische Krankheit, für die ein Erwachsener dann auch tatsächlich nichts wirklich kann. Wir haben da den Einfluss in der Schwangerschaft, also eine Schwangerschaft mit hoher Komplikation oder einer Mutter, die viel Angst erlebt hat, Gewalterfahrungen in der Schwangerschaft. Also es ist ja inzwischen zum Beispiel bekannt, dass die Schwangerschaft einer Frau ein Risikofaktor für häusliche Gewalt darstellt. Ja, also diese besonders vulnerable Zeit macht sie tatsächlich nochmal besonders anfällig für verbale und körperliche Gewalt. Das ist ganz furchtbar. Und diese massive Stress, teilweise bis hin zum traumatischen Stress, den dann Schwangere erleben können, wirkt sich wiederum auf die oder kann sich auf die Hirnentwicklung des Kindes auswirken, sodass dann das Kind dann schon mit dieser Prädisposition für Stress oder Angst auf die Welt kommt, weil es das schon im Mutterleib erfahren hat, hat gleichzeitig dann auch die Erfahrungen der ersten Jahre, die da einwirken, wie zum Beispiel dann eben emotionale Vernachlässigung, viel Unsicherheit im Elternhaus. Das sind alles Dinge, die unser Hirn anregen, bestimmte neurologische Pfade weiterzuentwickeln, die dann helfen sollen, mit diesen Situationen umzugehen. In was von unserem Hirn eigentlich eine sehr, sehr positive Anlage ist, weil wenn man sich die Welt als Gesamtes anschaut und wusste das Spermium quasi nicht, in welchem Teil der Welt es dann zu einem Fötus und weiter zu einem Baby wird und musste sehr, sehr adaptiv sein. Also das heißt, es musste sich gut anpassen können an die Lebenswelt, in die es dann kommt. Sehr heiß, sehr kalt, sehr feucht, echt viel soziale Unterstützung, wenig soziale Unterstützung.
Angst vorm Säbelzahntiger quasi. Dann ist es gut, wenn man vorsichtiger ist und deswegen ein vorsichtigerer Mensch wird. Ja.
Sind wir nomadisch lebend oder sind wir sesshaft? All diese Dinge, das weiß ja das sich entwickelnde Wesen noch nicht und das Hirn muss darauf eingestellt sein, sich dann anzupassen an die Welt, die es vorfindet. Und somit ist es halt auch noch veränderbar und kann dann in dieser Zeit durch eben die Einflüsse von außen auch sehr beeinflusst werden. Und dann kann es passieren, dass wir in der Kindheit solche Bahnen und auch Verhaltensweisen daraus entwickeln, die zu dieser Zeit funktional sind, also uns helfen, uns anzupassen und zurechtzufinden. Und mit dem weiteren Erwachsenwerden, jugendlich Erwachsenwerden, dann dysfunktional werden. Also sie behindern dann zum Beispiel das Entstehen neuer Beziehungen, des Glücklichwerdens, des positiven Erlebens, des Vertrauens, des sich sicher fühlens zum Beispiel, und machen dann Zwangserkrankungen, Angststörungen, Depressionen und dergleichen. Das lässt aber tatsächlich, also das sind diese Erkrankungen, die dann zu einem Teil auch eben von der Kindheit und dem sozialen Umfeld mitgeformt sind. Es gibt aber auch welche, die wirklich einen so hohen genetischen, körperlichen Anteil haben, wie Neurodivergenzen. Man weiß es von psychotischen Erkrankungen wie der Schizophrenie zum Beispiel, dass sie mit einem sehr hohen Anteil, dass sie da körperlich, genetisch bedingt sind und dann einfach zutage treten zu einem gewissen Zeitpunkt, und wo man dann wirklich nicht mehr davon sprechen kann, dass hier irgendwer Einfluss hatte, also weder, dass ich selber schuld bin daran, dass ich jetzt ADHS habe oder auf dem Autismus-Spektrum angesiedelt bin, noch, dass ich mit Mitte 20, also das weiß man ja von jungen Männern Mitte 20, dass sie besonders anfällig sind, dass sie dann eben anfangen, psychotische Episoden zu erleben oder schizophren werden, dass man da dann sagen kann, der hat sich nur nicht zusammengerissen.
So. Aber das ist ja auch, wenn man diese Erkrankung kennt, die Vorstellung, sich da irgendwie zusammenreißen zu können, das ist ja auch wirklich, also wer soll das, ja. Also wie soll man das ignorieren durch Willenskraft, das geht ja, also
das ist aber ja schon, das ist immer noch ein großer, auch ein großes Vorurteil, dass sie dann sich vielleicht nicht zusammenreißen können, okay, ja, aber dass, wenn man ihnen dann erklärt, wie die Realität ist, dass sie es dann nicht begreifen können, das ist das, was dann bei den Menschen nicht ankommt. Also, dass ich einem Schizophrenen, der Stimmen hört, nicht sagen kann.
Das muss man vielleicht erklären für alle, die es nicht, ne?
Also, ja. Stimmen oder, also akustische Halluzinationen oder visuelle Halluzinationen sagen kann, dass dem der Realitätscheck nichts bringt. Weil für ihn ist es die Realität. Die haben, ja. die merken ja auch nicht, dass sie, also diese Krankheit ist nicht mit dem Ich vereint. Die wissen nicht, dass das nicht ihre Realität ist. So wie, aber zum Beispiel jemand, der eine Angststörung hat, ja noch in der Realität verankert ist und weiß, dass die Angst, die er jetzt spürt, unverhältnismäßig für den Auslöser ist. Also viele von denen können im Nachgang sagen, ich weiß, dass ich
aber
nicht...
Aber man erlebt es trotzdem.
Ja. Genau, also ich weiß, dass eine kleine Spinne an und für sich nichts Lebensbedrohliches ist, aber wenn ich sie sehe, schaltet sich mein System ab und geht in den kompletten Alarmmodus. Mhm. Aber es gibt noch diese Verknüpfung zur Realität, und die gibt es bei psychotischen Krankheiten nicht mehr. Und das ist für viele dann wieder die Frage, aber wenn ich der sagt, da ist nichts... Warum versteht sie das dann nicht? Oder
ja, man
die
muss
Person?
Sich mal umgekehrt vorstellen, jemand sagt, da steht doch das, da ist doch ein Geräusch und man hört es nicht, also es ist ja umgekehrt. Ne? Für uns ist ja auch die Realität, würde uns jemand einreden wollen, keine Ahnung, da fliegt irgendwie ein rosa Schwein durch die Gegend, da würden wir auch sagen, glaube ich nicht. Ja? Also das ist jetzt lächerlich,
ja,
aber Wahrnehmung und die kann man ja nicht... verändern in dem Fall. Also kann man medikamentös dann halt helfen, aber nicht, indem man sagt, reiß dich zusammen oder so, stimmt nicht.
Ja, genau. Ganz genau. So wie wir bei Verschwörungstheoretiker halten ja auch uns alle für blind und scharfe, oder? Mhm. Da sind ganz davon überzeugt, dass ihre Realität stimmt, und da kommen wir auch nicht gegen an, dass wir sagen, die Welt ist keine Scheibe, wir haben Aufnahmen von da oben. Es funktioniert einfach nicht als Scheibe. Also das sind wir die uns blenden lassen von so. Also das ist schon schwierig. Aber da muss man sagen, also das sind ganz viel, es wirken so viele Dinge auf unsere Psyche ein und auf kleinster Ebene, also eben auf die neuronalen Verbindungen. Und welches Areal im Hirn wird stärker beansprucht und auch dementsprechend mit mehr Energie versorgt, kann man tatsächlich so salopp sagen, und stärker angeknüpft an die ganzen vielen Verschaltungen und Autobahnen da oben. Und da wirken so viele Dinge drauf, dass man wirklich mit der Willensstärke und dem Mindset, also kein Leibele hat, sagt man hier in Tirol. Da hast du einfach wenig Anknüpfungspunkte. Es braucht für Psychotherapien schon braucht die Veränderungsbereitschaft. Da muss man vielleicht wieder ein bisschen differenzieren. Ohne den Veränderungswillen und die Bereitschaft, was zu verändern und auch vielleicht eben an so kognitiven Mustern zu arbeiten. Ich bin nicht gut genug, die ganze Zeit im Kopf zu haben. Wenn man bereit ist, daran zu arbeiten, das braucht es schon für Veränderung. Aber ein reines Zusammenreißen wird eine echte psychische Erkrankung nicht heilen oder lindern.
Genau, und dann sind wir schon bei dem Punkt, ne? Also das ist eine Erkrankung, so wie wir auch physische, körperliche Erkrankungen haben. Man ist krank und man kann es behandeln. Also wir haben jetzt vorher nochmal uns mit Mythen auseinandergesetzt. Also das begegnet mir jetzt gar nicht so häufig, dass jemand sagt, das kann man nicht behandeln. Also aber gibt es anscheinend auch noch, geistert auch herum. Es ist eine Krankheit, man kann sie behandeln. Immer wie bei körperlichen Krankheiten auch, ne? Manches ist schwieriger zu behandeln, hartnäckiger, gibt sicher auch Endpunkte, aber viele, viele, also klassische volkspsychische Krankheiten wie Angststörungen, Depressionen, die sind behandelbar. Ne? Und es gibt verschiedene Wege. Also genau. Du widersprichst, wenn ich falsche Dinge sage, weil Michelle ist hier die Expertin. Genau.
Ja, also zum Beispiel bei der Depression hat man gesagt, also sie ist in großen Teilen behandelbar. Es gibt chronische Verläufe. Die liegen bei so 10%. Also ist nicht nichts, aber doch. Und auch hier gibt es Möglichkeiten zu lindern und zu helfen. Genau. Aber sie ist dann nicht, also sie ist nicht wirklich. Sie ist man nennt sie therapieresistent. Also so.
Okay, aber, aber man kann Symptome lindern, wie keine Ahnung, wie bei einer Migräne, die man in der Regel nicht ganz wegkriegt, aber man kann die Symptome lindern.
Genau. Ganz genau, ja. Aber für viele psychische Erkrankungen gilt, dass sie so gut behandelbar sind, umso früher, umso besser. Genau. Und wo ich jetzt schwer Auskunft, also wirklich behandelbar jetzt sind, schließt man ja bei den Neurodivergenzen aus, wo ich ja auch schon gesagt habe, da sprechen wir ja jetzt dann wirklich auch von einer neurologischen anders arbeitenden Struktur, sage ich jetzt mal. Und da gilt es dann eher also nicht auch von behandelbar oder heilbar zu sprechen, weil es ist einfach ein anderes Spektrum an neurologischer Funktion. Aber da gibt es dann Möglichkeiten, da mit leben zu lernen und sich dann trotzdem gut sozial einfügen zu können oder einen gewissen Leidensdruck, der mit Symptomen dieser Neurodivergenz einhergeht, auseinanderzusetzen und die so zu modellieren, dass man keinen Leidensdruck spürt. Aber als behandelbar möchte ich es jetzt auch gar nicht benennen dafür.
Man möchte das ja auch nicht per se loswerden. Ne? Und an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist nämlich heute ganz viel in meinem Feed aufgeploppt, dass es jetzt auch eine Empfehlung gibt und eine Studie, zum Beispiel zu ADHS, was ja auch eine Neurodivergenz ist, dass man da aber jetzt auch medikamentös bei Erwachsenen Linderung verschaffen kann. Und da gibt es jetzt auch Leitlinien und sowas, was alles noch in der Schwebe war. Das ist so ein Beispiel. Ne? Ja. Das ist keine Krankheit, aber Menschen mit ADHS haben schon Herausforderungen im Alltag und die kann man, da kann man es ihnen leichter machen.
Ganz gewünscht ist. Und es gibt ja auch autistische oder ADHS betroffene Personen, die sagen, sie haben auch einen quasi einen Krankheitsgewinn. Also sie sind dann in bestimmten Dingen ihre Andersartigkeit im Hirn gibt ihnen auch bestimmte Dinge, wie ein Hyperfokus oder die besonderen Interessen oder das besondere Merken können von gewissen Themen, Inhalten und so. So, also deswegen, das haben wir ja bei den anderen psychischen Erkrankungen, über die wir jetzt gesprochen haben, in der Regel weniger. Depression, Zwang, Angst, Essstörungen, Schlafstörungen, Psychosen lasse ich jetzt eh mal weg, die zerstören ja dein ganzes Leben eben und Strukturen und dann noch die Persönlichkeitsstörungen. Bei denen haben wir jetzt in der Regel nicht irgendwie einen eigenen Krankheitsgewinn, außer vielleicht eventuell besondere Umsicht im sozialen Netz, besondere Unterstützung. Das kann ein Krankheitsgewinn sein. Genau, worauf wollte ich hinaus? In der Regel sind sie behandelbar. Und es gibt auch in Deutschland und Österreich und auch also besonders viel gemacht, auch in Amerika, Wirksamkeitsstudien dazu, was bei welcher Krankheit besonders gut hilft. Und dafür gibt es dann auch Leitlinien, an denen man sich gerne orientieren darf. Da geht es dann darum, welche Therapieform, es gibt ja verschiedene Therapieformen, besonders wirksam bei welcher Erkrankung ist. Es ist nämlich nicht so, dass eine für alles passt, sondern zum Beispiel zeigt sich bei Angst- und Zwangserkrankungen die Verhaltenstherapie als besonders wirksam, die auf so eine kognitive Umstrukturierung setzt, wo das Verhalten so lange anders umgelenkt wird, bis es sich, also bis man dann quasi wie eine andere Gewohnheit hat, und dieses konditionierte Lernen, dass man jetzt eben zum Beispiel immer Angst vor dem Aufzug oder so hat, bis das dann abgebaut ist, um das jetzt mal ganz salopp zu erklären. Und dann gibt es für Depressionen ist es ganz häufig, dass zum Beispiel eher eine analytische Therapie empfohlen wird oder eben Gesprächstherapien hin, weil man da versucht, dann auch die zugrunde liegenden Ursachen zu suchen und alte Gedankenmuster und Glaubensmuster und so aufzulösen oder hinzuschauen. Und wo liegen zum Beispiel die Einflüsse, von denen wir vorher gesprochen haben, in der Kindheit, und wie können wir von denen Abstand nehmen oder die heilen, damit es uns im Heute besser gehen kann. Und dann wird je nach Schwere wird auch in den Leitlinien eine medikamentöse Unterstützung empfohlen. Und das aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, bei dem Psychopharmaka müssen wir ein eigenes Mythenkapitel dann gleich aufmachen.
Ja, aber wir können da ja gern anknüpfen, oder? Weil,
ja.
Ja.
Also empfohlen werden sie zum einen, weil sie den Therapieerfolg, wenn es besonders schwer gerade ist, erleichtern, indem sie den Patienten erstmal zugänglich machen für oder aufnahmebereit machen für eine mögliche Psychotherapie. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, es gibt eine schwere depressive Episode. Die ist gekennzeichnet von einer massiven Antriebslosigkeit, erschwert Therapie und Inanspruchnahme. Also ich kann es nicht schaffen. Genau, ja. Ich kann es gar nicht schaffen. Dann ist sie noch gekennzeichnet von einer sehr gedrückten Stimmung, von Perspektivenlosigkeit, Aussichtslosigkeit, Traurigkeit und dergleichen. Das äußert sich so in diese Richtung. Und das heißt, es erschwert mir überhaupt noch eine Perspektive zu sehen. Warum sollte ich noch Therapie machen? Warum? Mir ist nicht mehr zu helfen. Es ist alles zu viel, alles so sinnlos. Also, und das fühlt man ja dann auch. Gell? Also das ist wirklich das Gefühl, es ist ganz alles sinnlos. Das erschwert Therapie insofern, dass der keine Sinnhaftigkeit zugestanden wird, weil es ist ja alles sinnlos. Dann haben wir noch die Symptome von eben vielleicht schon massiver Schlaflosigkeit, die dann überhaupt das Funktionieren erschwert, oder wir haben Symptome von sozialem Rückzug. Das heißt, da ist auch schon, dass die Person auch gar nicht mehr nach außen geht, sich dann auch nicht einmal mehr noch soziale Kontakte sucht, was dann auch wieder sehr erschwert, dass man überhaupt zu einem Hilfesystem kommt und dergleichen. So, und für diese Schilderung, die ich gerade gebracht habe, kann das Psychopharmaka ein stabilisierendes Moment sein, insofern, dass diese Spitzen einmal abgeglättet werden oder geglättet werden, dass ein bisschen Antrieb zum Beispiel aufkommt, dass ein bisschen Perspektive möglich wird und irgendwie ein Strohhalm gegriffen werden kann, so okay, passt, es geht noch weiter. Ich komme aus dem Bett, ich suche mir Hilfe, dass das überhaupt mal möglich wird, oder? Genauso, wenn eine Angststörung schon in den generalisierten Bereich geht, oder? Also Angststörungen sind ganz häufig spezifisch auf ein bestimmtes Angstobjekt, und das kann sich aber generalisieren. Also dann wird aus der Angst vor dem Aufzug wird dann die Angst vor generell kleinen Räumen, dann Räumen mit zu wenig Fenstern oder nur einer Tür, so. Oder eben Angst generalisiert sich nach einem Trauma auf eben Menschenmengen oder das Verlassen des Hauses, weil man eben eine Erfahrung gemacht hat, dass so einem da was passiert. Und dann habe ich plötzlich eine Person, die eine generalisierte Angststörung hat, die zu Hause festsitzt, nicht mehr rausgehen kann, massive Vermeidungsstrategien fährt und da wird es dann auch schwierig mit Therapie, ja. Also da muss ich erst einmal mit angstlindernden Medikamenten stabilisieren, dass da überhaupt möglich wird, anzupacken, ja. Ganz abgesehen von allem, was irgendwie in eine psychotische Richtung geht, wo ich sowieso erstmal Medikamente brauche, um den Menschen wieder ins Hier zu holen. So.
Ja.
Ganz klar. Das wäre jetzt mal das Psychopharmaka zum Einstieg von prinzipiell, dass es überhaupt in Therapie geht, geht dann längerfristig gesehen, bei denen, die man längerfristig nehmen darf, auch der Gedanke, dass das, was in der Therapie erarbeitet werden kann, dann gut verarbeitet werden kann, also dann auch nicht wieder starke Rückfall Sorgen auftreten, weil man muss ja manchmal auch mal Themen nochmal aufmachen. Man muss sich das Trauma nochmal anschauen, man muss die Kindheit bearbeiten, man muss sich die häusliche Gewalt anschauen oder was auch immer, was man entdeckt, was alles noch da ist. Und das kann natürlich, wenn man schon so verletzlich ist in dieser Zeit, dafür sorgen, dass man wieder in eine zum Beispiel schwere depressive Episode kippt oder die Angststörung nochmal größer wird oder der Zwang sich nochmal verstärkt, der ja als Kompensationsstrategie normalerweise taugt oder eingesetzt wird. Also hilft es dann auch, die Therapie vielleicht auch voranschreiten zu lassen und die Sachen zu bearbeiten.
Und das ist jetzt so. Ja, und das hört sich alles, glaube ich, also man versteht das sehr gut, warum das helfen kann. Ich weiß aber trotzdem von vielen, vielen Menschen, die sagen, ich weiß das alles, aber ich habe wahnsinnig Angst.
Ja.
Da werde ich ein anderer Mensch, wenn ich das nehme, für immer abhängig.
Ja.
Per se habe ich 1000 Nebenwirkungen, keine Ahnung, ich werde dick, ich werde lethargisch, ich werde, ne, so. Also man hat irgendwie Hemmungen, vielleicht, also meine Theorie ist auch, weil halt nicht so oft darüber gesprochen wird, ne, wie gut das auch sein kann und wie hilfreich und mit wie wenig Nebenwirkungen das einhergehen kann, wie jedes andere Medikament auch, dass da eine wahnsinnige Hemmschwelle ist, ich werde das nie mehr los, ich werde ein anderer Mensch und so weiter. Ich meine, wir werden das jetzt hier nicht abschließend klären, aber wir wollen dem Mythos so ein bisschen, diesen Vorurteil ein bisschen auf den Grund gehen und sagen, dass die nie, also die haben, natürlich sind da Ängste da, es gibt Nebenwirkungen und so, aber dieses Verteufeln und diese große Angst ist einfach nicht gerechtfertigt.
Ja. Genau. Also witzig fand ich, der Professor, bei dem ich Psychopharmakologie habe, hat gemeint, er findet es so wichtig, dass wir eben Psychopharmaka nicht mehr so verteufeln, weil wir dann mitunter erreichen können, dass Psychopharmaka auf dieselbe Stufe wie andere Medikamente gestellt werden, was gleichzeitig mit beeinflusst, dass psychische Erkrankungen wie körperliche Krankheiten angesehen werden können. Also so. Und das fand ich damals schon so wirklich, ich habe gedacht, ja, eigentlich, weil wir bei Kopfschmerzen dann eher weniger drüber nachdenken, ob wir mal, also was heißt weniger, aber wenn sie schlimm sind, nehmen wir eine Kopfwehtablette. Wenn wir krank sind und der Arzt sagt, das ist Penicillin, Antibiotika oder was auch immer zu nehmen, dann nehmen wir das, weil wir wissen, das braucht es. Und bei Psychopharmaka sind wir aber ganz ganz anders gestrickt. Das soll jetzt auch nicht unbedingt der Aufruf sein, schmeißt euch alle Pillen ein, aber prinzipiell darf man da sich schon gut beraten lassen und dem mal offen gegenüber sein. Man muss unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel, was jetzt vielleicht für die meisten interessant ist, sind Antidepressiva und angstlösende, antriebssteigernde Medikamente. Die machen tatsächlich so gut wie nicht abhängig. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut erforscht inzwischen. Und die werden genauso entwickelt wie körperliche Medikamente. Also gibt es auch Entwicklungsprotokolle und Phasen und Prüfphasen und nochmal Bestätigungsphasen und. Also so, das ist auch wirklich nichts irgendwie zusammengepanscht. Das ist genau, wie man viel diskutiert hat in der Corona-Zeit, wie Medikamente und Impfungen entstehen. Das gilt exakt gleich für die Psychopharmaka. Also auch da darf man sich beruhigt fühlen. Genau, sie machen so gut wie nicht abhängig und haben in der Regel tatsächlich auch gar nicht so schwere Nebenwirkungen. Und was bei den Psychopharmaka, jetzt bei den Antidepressiva und angstlösenden Medikamenten zu bedenken ist, ist, dass sie am Anfang kurzzeitige Nebenwirkungen haben. Das geht man in der Regel davon aus, dass das so 3 bis 4 Wochen sind, bis sich der Organismus und die Hirnchemie darauf eingestellt haben. Weil darauf, muss man schon sagen, wirkt das ein. Und das spürt man. Das kann dann mit ein bisschen, das kann mit einem Schwindel sein oder so ein bisschen Kopfschmerzen. Da reagieren Menschen auch unterschiedlich. Kann auch sein, dass man am Anfang ein bisschen müder ist oder die Symptome sich auch, die lindern sich auch nicht sofort. Also man nimmt nicht das erste Antidepressivum und isst dann ein Duracell-Häschen oder so. So, das ist nicht der Fall. Sondern tatsächlich brauchen sie ein paar Wochen, bis sie anfangen zu wirken. Und in dieser Zeit kann es sein, dass sie leichte Nebenwirkungen haben, die dann aber verschwinden. Also in der und das für viele, viele Fälle konnte gezeigt werden, nach 4 Wochen und verschwinden dann die Nebenwirkungen und die positive Wirkung setzt ein. Und sonstige, also es kann dann eben sein, dass eine Nebenwirkung, die beobachtet wird, ist, dass man zunimmt, was aber dann in der Regel damit zu tun hat, dass man auch wieder mehr Appetit hat. Also das ist dann eigentlich nicht eine Nebenwirkung des Medikaments, sondern eine Nebenwirkung der Symptomreduktion, so könnte man sagen.
Und in vielen Fällen dann tatsächlich ja auch gewünscht, sagt man. Ne? Also genau, kommt drauf an, aber ja. Ist ja gar nicht schlecht.
Und die Appetitlosigkeit ist ja dann auch ungesund und ein ungesundes Symptom der Depression.
Ja, und da auch da wieder die Analogie, finde ich, zu körperlichen Krankheiten. Also ich habe auch schon Medikamente genommen, die auch nicht sofort gegriffen haben, die auch länger brauchen für körperliche Sachen und die auch am Anfang Nebenwirkungen machen, die sich dann wieder, also das ist nichts, was jetzt auf Psychopharmaka begrenzt ist, sondern auch das gibt es in der bei körperlichen Erkrankungen auch, dass es länger braucht, bis es anschlägt und dass es Nebenwirkungen macht, weil eben sich im Körper was verändert, weil man da eingreift und das ist ja ein System und dann passiert immer was, aber das ist ja nicht immer eine Drama, ja, oder, also man kennt ja Nebenwirkungen und die sind, also ich meine, wenn die gravierend sind, dann ist es bei beiden, sagt man, okay, dann ist das nicht das richtige Medikament, dann müssen wir was gucken, aber dass man kleine Nebenwirkungen hat, die mal kommen, mal gehen und dann man abwiegt, Kosten-Nutzen, das ist ja auch bei anderen Medikamenten da und das finde ich da auch so immer ganz wichtig zu sehen, das ist ja nicht eine Erfindung der Psychopharmaka, sondern das ist, so funktionieren Medikamente generell.
Ja? Genau, die wirken auf den Körper ein und das spürt man. Sie haben eine positive Wirkung und manchmal auch eine negative oder halt eine Nebenwirkung, die jetzt nicht so gewünscht ist, aber vielleicht wirklich verkraftbar ist, weil die positive Wirkung dann so überwiegt. Also da muss man sich auch dann individuell mit seinem Facharzt auseinandersetzen, was ja sowieso immer zu empfehlen ist, ist aber nur, dass man prinzipiell schon gar nicht erst zum Facharzt geht, weil man eben denkt, das mache ich auf keinen Fall, da bin ich dann nicht mehr ich, da bin ich dann ein ganz anderer Mensch oder eben ich werde abhängig oder so. Das würde ich an der Stelle gerne entkräften und dann muss man im individuellen Fall sprechen. Und eben das andere ist auch, dass man plötzlich ein ganz anderer Mensch wird, das kann man auch nicht sagen. Also da jetzt gerade bei den, was ich gesagt habe, stimmungsstabilisierenden, angstlösenden, antriebsfördernden Medikamenten, den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, kann man sagen, dass prinzipiell die Symptome gelindert werden, man bleibt aber man selber. Also man wird nicht plötzlich irgendwie, da gibt es, also ich habe das schon so gehört, ich will da nicht so da vor mich hin vegetieren oder so mit Psychopharmaka, das ist eine popkulturelle Erfindung aus dem Fernsehen und wo man nur die allerschlimmsten niedersedierten Menschen in der Psychiatrie sieht, aber das ist in der Realität gar nicht der Fall.
Genau. Da kann ich auch immer wieder sagen und was so wünschenswert wäre, würden wir darüber mehr sprechen, weil aus meiner Erfahrung, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr wisst, das nimmt jemand erfolgreich, fragt, wie fühlt sich das an? Weil viele sagen dann nämlich, ich bin wieder ich. Also nämlich eben ganz eben nicht, ich bin ein anderer Mensch und ich fühle mich wieder so, wie ich bin und wie ich mich kenne vor der Erkrankung.
Genau.
Weil die Symptome nachlassen, weil ich mich wiederfinde. Ja? Mhm. Also einfach, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr jemanden kennt, fragt vorsichtig nach, ne? Aber lasst euch positive Beispiele erklären, weil das ist nämlich auch immer diese Google-Gefahr, ne? Also wir oder man hört oft nur die negativen Sachen, weil die Leuten, die es damit gut gehen, die gehen nicht in Foren, die gehen nicht online und sagen, boah, mir geht's jetzt so gut damit, sondern die irgendwie, keine Ahnung, ich habe so viel zugenommen oder mir ging's damit nicht gut oder ich hatte dies und jenes. Wie bei allen anderen Sachen auch, weil wir wissen ja, Krankheiten googeln schwierig, Behandlungen googeln ebenfalls schwierig, aber wenn ihr da im Umfeld irgendwie die Möglichkeit habt, ich weiß, dass das so Hemmungen schon abbauen kann, wenn man Freunde hat oder Familienmitglieder, die sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das muss nicht immer für jeden passen, aber das nimmt ganz viele so Berührungsängste mit diesen Medikamenten auch. Ne? Und auch mit Therapien. Das Gleiche ist, wenn Leute sagen, ja, da muss ich mich auf eine Couch legen und meine ganze Kindheit durchkauen oder so. Ne? Lasst euch mal erklären, also es ist was sehr Persönliches, Therapie, aber man kann ja auch abstrakt drüber sprechen. Ich gehe dahin, wir arbeiten miteinander, ich habe da auch Mitspracherecht, es gibt einen Behandlungsvertrag, mir wird erklärt, was da passiert. Ich muss mich da nicht hinlegen und dann wühlt irgendjemand in meinem Hirn rum, so wie, keine Ahnung, im 1920 oder so. Also man denkt halt immer so an Sigmund Freud manchmal, der irgendwie noch so komisch rumgedoktert hat. Das waren halt die ersten Züge dieser Sachen. Ja.
Es gibt die psychoanalytische Couch schon noch, aber sie wird sehr wenig noch genutzt. Und
die ist auch nicht so, dass da mit einem was passiert, was man gar nicht mehr kontrollieren kann. Also das, ne, oder es gibt halt so wahnsinnig viele Ängste und meiner Meinung nach hilft, darüber zu sprechen, zu sagen, wie ist es. Es gibt auch Bücher, wo Psychotherapeuten ganz gut erklären, was da passiert oder Erfahrungsberichte, wo man sagt, okay, das ist Psychotherapie, das kann sie, so funktioniert sie und dann muss man nicht Angst haben, dass das irgendwie so ein seltsamer alter Mann ist, der einem da so Sachen erklärt.
Überhaupt nicht mehr. Und es ist auch wirklich nicht mehr nur reden, oder? Es gibt auch verschiedene, also es gibt auch Formen, da wird gestalterisch gearbeitet oder es wird mit Aufstellungen gearbeitet, also mit wo man verschiedenen Stühlen, Kissen, Puppen, Figuren oder so Rollen gibt, um Sachen auflösen zu können. Dann verhaltenstherapeutisch wird dann vielleicht sogar im Außen gearbeitet oder in Konfrontation. Und es gibt Rollenspiele, es gibt Theater, es gibt Psychodrama, es gibt eben Kunst-, Musiktherapie-Richtungen. Natürlich gibt es auch klassisch die Gesprächstherapie. Und selbst da kann man nicht sagen, dass das einfach nur hinsitzen und quatschen ist, sondern das ist ein gesteuerter, gelenkter Prozess, oder begleiteter Prozess, ist, wo ich den Raum bekomme, auch einfach mal alles sich verbinden zu lassen, über alles zu reden, Sachen auszusortieren, voneinander trennen zu können. Und was ganz hilfreich sein kann, wenn es um das Erleben von heute und dem getrennt von dem Erleben von damals geht. Also gerade an die Mamas da draußen, die immer merken, es gibt so Situationen, in denen sie unverhältnismäßig mit ihrem Kind reagieren, und wo dann vielleicht eigentlich eine Kindheitserinnerung mit drin ist oder ein Kindheitserleben, das im therapeutischen Rahmen auseinander zu differenzieren, das ist wirklich Arbeit, die da geleistet wird und Techniken, die diese Personen gelernt haben, das ist weit über dieses Quatschen hinaus und das ist jetzt auch nichts, was irgendwie das Telefonat mit der besten Freundin ersetzen kann. Das ist natürlich ein ganz toller Zusatzbonus, Unterstützung im Freundeskreis und das alles, das ist keine therapeutische Arbeit, ja. Das ist schon, da muss man schon wirklich so sehen. Die lernen das nicht umsonst viele Jahre.
Genau. Und was auch, finde ich, wichtig ist, noch wenn jetzt uns Leute zuhören, die mit dem Gedanken spielen, dass eine Behandlung nötig wäre und eine Therapie nötig wäre. Man hat auch Probesitzungen. Also wir wissen das und wir haben es schon oft angesprochen. Wir haben ein Problem mit der Versorgung. Ne? Es ist nicht so einfach, Therapie Termin zu bekommen. Aber was einfacher ist, natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber man kann Probegespräche machen, wo man vielleicht einen Fuß in die Tür bekommt und wo man auch gucken kann, funktioniert das? Harmonieren wir? Also man muss und soll nicht die besten Freunde werden, aber es taugt mir die Art der Therapie. Ja. Also brauche ich Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch? Komme ich damit zurecht? Was kann überhaupt hilfreich sein? Was sagt der Therapeut, die Therapeutin dazu? Was könnte mir helfen? Welche Art der Therapie? Wie könnten wir das angehen und sich kennenzulernen? Weil man natürlich sich schon öffnet auf eine Art und Weise, wo man ein grundsätzliches Wohlfühlen haben muss. Ja, also damit es so ein bisschen funktioniert. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir zu wenig Kassenplätze haben und wir haben viele psychische Erkrankungen und das passt alles nicht so zusammen. Aber man kann da auch wechseln und probieren und man ist nicht an den ersten Menschen, wo man da hingeht, gebunden und muss sich dann jetzt da vielleicht jahrelang hinsetzen, obwohl es einem nichts bringt oder obwohl man sich ganz unwohl fühlt. So. Und da mein Erleben ist, dass die auch wirklich sehr offene Menschen sind und das auch gut kommunizieren und klar sagen, was sind unsere Möglichkeiten, was kann die Therapie leisten, wo kann es hingehen. Ne? Also es ist auch ein Miteinander ist, weil das Ziel ist ja, dass es einem besser geht hinterher und da sind beide Parteien dran interessiert. So. Also das sind so meine Erfahrungen aus der Therapie. Genau. Und gerade persönliche Erfahrung meinerseits, gerade junge Therapeuten und Therapeutinnen gehen da nochmal ganz anders damit um und erklären mehr, finde ich jetzt, kann es auch ein persönliches Empfinden sein, aber das hat sich auch nochmal über die Jahrzehnte jetzt geändert, wie Therapie funktioniert und wir sind offener als Generation schon und die Therapeuten, das ist irgendwie ein anderes Verhältnis, das habe ich jetzt auch noch öfter so wahrgenommen, aber das ist wirklich ein persönliches Empfinden.
Ja, nein, es entstehen ja auch neue Therapieformen, oder? Weil man weiß jetzt auch zum Beispiel neurologisch sehr viel mehr. Da haben sich natürlich auch einfach die Technik massiv weiterentwickelt mit den Bildgebungsverfahren an und konnte dann zum Beispiel auch so Therapieformen wie das EMDR entwickeln, also wo traumatische Sequenzen mit Augenbewegungen und bilateralen Verknüpfungen im Hirn umstrukturiert werden können oder das Erleben desensibilisiert werden kann, wo innerhalb von 10 bis zu 10 Einheiten tatsächlich schon ein traumatisches Erleben massiv gemildert werden kann. Also da entsteht ja auch immer wieder was Neues und wenn man jetzt eben sagt, Psychotherapeuten sind alle Quacksalber, da merkt man, da ist in der Vergangenheit und in der Forschung so viel passiert, dass da wirklich, da gibt es Evidenz, da gibt es Empirie, da gibt es inzwischen neurologische Forschungen auch dran, wie das dann eigentlich wirkt. Natürlich gibt es auch Therapeuten, die passen einfach nicht zu mir. Dann, also da passt denn ihr Ansatz nicht, aber deswegen sind sie jetzt nicht irgendwie Quacksalber. Aber man muss natürlich schauen, dass man halt auch wirklich einfach bei Menschen landet, die das wirklich gelernt haben, dass ich jetzt nicht irgendwie mir einen Online-Coach suche, der eigentlich Bürokaufmann ist und dann selber irgendwie in Therapie war wegen seiner Depression und jetzt sagt er, berät dazu. Also das, ich meine hier jetzt auch gar niemanden direkt, also ich spreche jetzt, das war jetzt wirklich nur zusammen erfunden, aber solche Menschen findet man im Internet und in Werbeanzeigen und da dann halt auch gut hinzuschauen, wen ich mir für meine Hilfe suche.
Coaching und Therapie ist halt auch einfach was ganz anderes.
Absolut.
Ne? Weil also Therapie ist für Krankheiten und Coaching ist für persönliche berufliche Weiterentwicklung und das ist halt, also für mich ist das klar, muss klar getrennt sein und ist auch professionell eigentlich getrennt. Ne? Das lernst du in jeder Coaching-Ausbildung, ne? Dass du keinen Therapeuten ersetzen kannst und so weiter. Aber es ist halt gerade, weil es oft schwer ist, voranzukommen und dann alle nicht mit ganz lauteren Mitteln und da nicht ganz transparent arbeiten, also seid da vorsichtig. Ja.
Genau, ja. Und ich wollte auch nur, also alles, was ich jetzt auch eben gesagt habe, gilt halt dann wirklich für eben die Fachärzte und die wirklich gut ausgebildeten Psychotherapeuten und Psychologen und so. Und jetzt eben, da muss man vorsichtig sein. Und waren mir noch zwei Punkte wichtig. Also das eine ist, also nicht jede psychische Erkrankung braucht psychopharmakologische Unterstützung. Ja, also Therapie an und für sich ist auch schon sehr wirksam. Das ist schon wirklich an der Schwere auch festzumachen. Und das andere war, weil ich das jetzt beruflich einfach ganz oft höre, ist Psychopharmaka in Schwangerschaft und Stillzeit ist ja auch eine große Angst, verständlicherweise, weil wir wollen ja das Beste für unser Kind, wir wollen unserem Kind nicht schaden und das ist etwas sehr Ehrenhaftes. Da gibt es aber inzwischen auch schon einige erforschte Medikamente, die die wirklich bedenkenlos gegeben werden können. Also so zum Beispiel wäre hier das Sertralin, das ist ein relativ häufig verschriebenes Psychopharmaka für Depression. Und hier finden wir gute Verträglichkeit, einen Erfahrungsumfang, der sehr hoch ist, weit über 100.000 in verschiedenen Studien oder Fallserien dokumentierten Schwangerschaftsverläufe, also weit über 100.000 und haben keine Hinweise auf eine erhöhte zum Beispiel Fehlbildungsrate. Es scheint kein nennenswertes Risiko zu bestehen. Und so, also da gibt es wirklich inzwischen viel Forschung dazu. Ich schaue da immer auf embryotox.de, weil das ist von der Charité. Und die schauen sich das auch den weltweiten Studienstand dazu an. um zu schauen, was gibt's an Erfahrungswerten und wie zuverlässig können wir dieses Medikament dann auch in Schwangerschaft und Stillzeit geben. Da schauen auch in der Regel dann auch die verschreibenden Ärzte auf den aktuellen Stand.
Genau, die würde ich generell auch für alle anderen Arten der Medikamente, die man in der Schwangerschaft nehmen muss, soll, kann, empfehlen, wenn man sich da unsicher ist. Man kann da auch anrufen. Ich habe das mal wegen der körperlichen Sache gemacht.
Ah, okay.
Die beraten auch wahnsinnig gut und erläutern einem auch, also man kann das alles online nachschauen, aber die erläutern einem, wenn man da auch immer noch unsicher ist, weil es irgendwas Spezielles ist, die erläutern einem das auch wirklich am Telefon nochmal genau und so, dass man das auch mit seinem Arzt nochmal durchsprechen kann. Und auch Ärzte rufen da an, habe ich auch schon erlebt, ne? Also mit chronischer Krankheit hat man immer noch so Sachen. Die sind da wahnsinnig hilfreich und die machen auch dann so, man kann dann auch an Studien teilnehmen. Das habe ich auch gemacht.
Dass
man hinterher noch so Fragebögen ausfüllt, habe ich genommen in der Schwangerschaft, war nichts, dass man da quasi in diese Hunderttausende noch mit reinfällt, dass die Grundlage größer wird. Und wir sind jetzt schon super lang, aber ich würde eine Sache noch gern, weil mir die immer wieder begegnet ist oder uns auch hier im Podcast begegnet, die Hemmung, in eine Klinik zu gehen mit einer psychischen Krankheit. Auch hier wieder die Analogie, wenn mein Bein kompliziert gebrochen ist, sag ich auch nicht, würde das gern ambulant aussitzen. ich gehe halt einmal die Woche zum Hausarzt. Und wenn es etwas Akutes ist und wenn es mir super schlecht geht, dann kann ich in eine Klinik gehen. Das heißt nicht, dass ich da weggesperrt werde. Ne? Also es gibt behütete Stationen, das ist was man früher geschlossene Stationen, sagt man auch nicht mehr behütet. Ne? Das sind andere Fälle, die gibt es auch und die muss es auch geben und das ist hilfreich und oft lebensrettend und wichtig. Aber wenn ich freiwillig in eine Klinik gehe, in eine Psychiatrie, dann kann ich da auch freiwillig wieder rausgehen. Da zwingt mich niemand, sowas passiert nicht. Ja? Und es kann einem eben helfen in der Akutphase, in der richtig superschweren depressiven Phase, wenn die Angsterkrankung wahnsinnig akut gerade ist, bei einer Psychose, bei einer Essstörung, wo ich sage, da muss ich jetzt erstmal, das geht nicht ambulant, da muss ich erstmal stationär aufgenommen werden, um zu stabilisieren und solche Geschichten. Auch das ist eine Möglichkeit. Und für Mütter, weil wir das Thema Wochenbettdepressionen oft haben, gibt es auch manchmal Kliniken, wo man mit Kind da sein kann, wo man vielleicht auch in eine Tagesklinik gehen kann, dass man nicht über Nacht bleiben kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Und wie, wenn jemand chronisch krank ist, der immer wieder mal einen Klinikaufenthalt hat, auch das ist so eine Angst, die mir begegnet ist, ne? Dann muss ich da vielleicht immer wieder und so. Ja, weil es hilft. Also Kliniken sind dazu da, dass es einem danach besser geht. Und wenn man das vielleicht dreimal braucht, weil keine Ahnung, weil man sich zweimal das Bein gebrochen hat, dann sagt man auch nicht, ich war schon mal in der Klinik mit einem Beinbruch. Jetzt muss ich es aber auch allein hinkriegen.
So.
Ich finde das, ich meine, das ist nicht ganz 100% vergleichbar, aber denke ich halt auch, das sind so Muster, das wollte ich auch nochmal sagen, dass das auch nicht die Kliniken sind, die man oft aus dem Film kennt oder aus Büchern, aus Horrorfilmen oder so.
Geht doch vor den Fenstern.
Und sowas halt, dass das auch einfach eine ganz normale Abteilung in einer Klinik ist, in die man gehen kann, wenn es einem schlecht geht, in dem einem dann eben auch umfassend und zeitlich begrenzt nochmal viel stärker geholfen werden kann, als es im ambulanten Setting möglich ist.
Ja. Und man muss schon wirklich dazu sagen, dass Zwangskontext in der Psychiatrie ist ja auch zum Schutze unseres Rechts auf Freiheit jetzt sehr eingeschränkt möglich. Also so wenn dann immer sagt so ja, die ist zwangsmäßig eingeliefert worden. Das bedeutet aber, dass da erstmal also wahrscheinlich ein Polizeieinsatz vielleicht war, wenn wir jetzt von Fremd- oder Selbstgefährdung sprechen, und dann Amtsarzt bestätigt hat, dass diese Fremd- und Selbstgefährdung besteht und dass dann nochmal jemand Zweites bestätigt hat. Und wenn das dann über, ich glaube, also als ich es damals gelernt habe, waren es 3 Tage, wenn dann das Festhalten über 3 Tage geht, muss es sogar das Gericht noch bestätigen, dass dieser Freiheitsentzug notwendig ist. Das heißt also, so dass jetzt einfach mal jemand sagt, sie müssen bleiben, dazu sind wir tatsächlich in unseren beiden Ländern, in denen wir leben, zu abgesichert. Da sind Prozesse entwickelt, dass das so viele Menschen dann wirklich bestätigen müssen. Tatsächlich, dass es dann manchmal eher den Fall hat, dass Familienangehörige sagen, warum habt ihr den wieder nach Hause gelassen? Dem geht's doch noch nicht gut. Und wo ich dann immer sagen muss, ja, das ist der Schutz unserer Freiheit.
Das ist auch richtig so.
Ja, und das ist auch richtig so. Aber sobald die Person sagt, ich möchte hier nicht mehr sein und es kann nicht mehr der Zwangskontext aufrechtgehalten werden, weil es keine Selbst- oder Fremdgefährdung mehr akut gibt, ist man wieder ein freier Mensch und manchmal zum Leidwesen der Angehörigen. Aber tatsächlich, also diese Sorge, finde ich, kann man schon mit großer Sicherheit nehmen, weil das funktioniert einfach so nicht. Das ist hier nicht Amerika, abgesicherter.
Ich finde immer, mit anderen drüber sprechen, die solche Erfahrungen schon gemacht haben, wenn das Mist hilft. Es immer mehr wird offen darüber gesprochen, auch online. Es gibt Accounts, die darüber offen sprechen, die aus ihrer Zeit auch berichten. Sei es jetzt, was Therapie pharmakologisch oder wirklich stationär angeht oder Tagesklinik, alles Mögliche, was es gibt. Je mehr wir darüber sprechen, je offener wir sind, desto mehr können wir diese Ängste abbauen. Und dass man sagt, das sind so Mythen, man darf da auch nicht drüber lachen. Also es sind ja Ängste, die sind entstanden und die muss man deswegen auch diese Folge, da muss man einfach drüber reden. Und mit jedem Stück, das man drüber redet und der Erfahrung, die man macht, bauen sich die auch ab. Ne? Man darf das ja nicht kleinreden, das ist halt einfach da. Und hat man auch generell bei Medikamenten, manchmal sage ich, muss ich das Medikament nehmen, Cortison, Antibiotikum, keine Ahnung, da ist das ja auch da. Ne? Muss ich wirklich so lange ins Krankenhaus oder auf Reha oder sonst was? Das ist ja einfach immer da.
Ja.
Aber einfach zu sagen, es gibt diese Möglichkeiten und es gibt Hilfe und wir haben auf unserer Seite auch Hilfsmöglichkeiten verlinkt. Genau. Wir werden es auch, denke ich, in diese Shownotes einfach nochmal packen, ne? Auch wenn es gibt auch psychologische Notfälle oder psychotherapeutische, ja. Auch da, man darf auch, wenn es ganz schlimm ist, den Krankenwagen rufen, man darf in die Notaufnahme, es gibt psychiatrische Notaufnahmen, dass ihr da nicht alleine seid und dass es für das alles Hilfe gibt, ja.
Ja.
Das finde ich jetzt an der Stelle nochmal wichtig. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, mir geht's wirklich ganz arg schlecht.
Ja.
Ihr könnt zum Hausarzt gehen und der verweist euch weiter, wenn es warten kann. Wenn es wahnsinnig akut ist, kann man notfallmäßig überall, da wird einen keiner mehr wegschicken. Man wird auf jeden Fall angeguckt und genau. Das ist mir nochmal wichtig jetzt.
Und ich konnte jetzt an vielen Stellen nicht so in die Tiefe gehen, weil das Feld einfach viel zu groß ist und deswegen habe ich jetzt hauptsächlich ein bisschen über Antidepressiva gesprochen, aber auch bei anderen, es lohnt sich auch wirklich, also zum einen offen zu reden, aber auch einfach mal vorurteilsfrei dann ins Gespräch mit dem Hausarzt oder dem Facharzt zu gehen und zu sagen, das und das ist die Situation. Wenn man schon in Therapie ist und man möchte gerne vielleicht noch Unterstützung dazu, dass man mit der Therapeutin oder dem Therapeuten redet, ob nicht fachärztliche Konsultation noch interessant wäre. Sowas. Also einfach nur dafür offen zu sein. Gell? Ich habe ganz viele Teile jetzt weglassen müssen, weil ich sonst eine Vorlesung draus machen muss. Aber einfach nur mir, wenn ihr von heute irgendwas mitnehmt, dann eine Offenheit für Psychotherapie oder eventuell Unterstützung durch Medikamente und dass es Hilfe gibt und dass es okay ist, Hilfe anzunehmen und dass man für eure Herausforderung vielleicht Hilfe finden kann.
Ja. Gut, das war jetzt ein ganz schön schweres Thema, aber ein wichtiges, dass wir zum Jahresende nochmal angepackt haben, weil das immer zwischendrin in unseren Themen so mitschwingt, ne, dass es gibt ja Belastung und Erschöpfung in verschiedenen Schweregraden und es gibt auch Krankheiten und dass man das jetzt mal ein bisschen getrennt hat und da auch aber einfach mal euch gesagt haben, was gibt's für Möglichkeiten und wie sieht es aus? Das war uns wichtig, das stand schon lange auf unserem Zettel und das haben wir zum Jahresende jetzt endlich geschafft. Genau. Und wenn ihr uns unterstützt, dann gibt's ja auch mal was zu gewinnen. Jetzt haben wir heute keinen Gast, wo es ein Buch zu gewinnen gibt. Wir haben uns überlegt, jetzt fürs neue Jahr, vielleicht möchten von unseren UnterstützerInnen genießen das, mögen das, freuen sich und würden das gerne auch jemand anderem ermöglichen, dass wir einfach ein Jahresabo quasi auf Steady euch zur Verfügung stellen. Also alle, die uns schon unterstützen, können da mitmachen und können dann vielleicht einer Freundin, einem Freund, wahrscheinlich eher einer Freundin, ein Geschenk machen, dass er oder sie auch bei uns Mitglied sein kann, dann an den Verlosungen teilnehmen kann, vorab die Themen bekommt, ein bisschen mehr von Michelle und mir erfährt, einfach noch ein bisschen tiefer drin ist in der Mama-Fürsorge. Genau. Wie immer kommt es alles per Mail. Ihr habt eine Woche Zeit und wir freuen uns, wenn uns im neuen Jahr noch jemand anders unterstützen möchte. Darüber hinaus.
Darüber hinaus, ja. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich allen HörerInnen ein wundervolles neues Jahr. Kommt gesund rüber. Schaut gut auf euch im neuen Jahr. Ihr dürft. Ihr habt unsere Erlaubnis und eure eigene auch. Auch schaut gut auf euch und startet gut rein.
Wir hören uns 2025.
Yay!
Tschüss! Tschüss.